Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Es wird gesagt, wir sollen eigentlich alles alleine machen, aber manchmal kommen wir auch nicht weiter und da helfen uns unsere Eltern.
Anna, 9 Jahre alt, besucht die 4. Klasse einer Grundschule in Köln.
Die aktuellen Ergebnisse sind ernüchternd und wir dürfen uns selbstverständlich nicht abfinden mit diesen Ergebnissen als Gesellschaft insgesamt.
Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und ehemalige Präsidentin der Kultusministerkonferenz, über die Kompetenzen von Viertklässlern in den Fächern Mathematik und Deutsch.
Jedes Kind sollte in Deutschland die Möglichkeit haben, einen Bildungsweg zu finden, der für das Kind passt. Und vielleicht ist das eine Privatschule, vielleicht ist das aber eine Europaschule, vielleicht ist es eine Schule mit einem besonderen musischen Schwerpunkt oder eine Montessori-Schule.
Katja Hinze, Geschäftsführerin der bundesweit agierenden Stiftung Bildung.
Das deutsche Schulsystem steckt in einer tiefen Krise. Und das schon seit langem. Doch erst seit dem PISA-Schock im Jahr 2001 entwickelte sich ein echtes Bewusstsein für die Probleme. Damals zeigte sich, Schülerinnen und Schüler in Deutschland schnitten im internationalen Leistungsvergleich PISA nur unterdurchschnittlich ab. Mittlerweile ist im öffentlichen Bewusstsein angekommen, die Liste der Probleme an den Schulen ist lang, sehr lang. Und nicht wenige Eltern schauen sich deshalb nach einer Alternative für ihr Kind um. Auf dem Markt der Privatschulen.
Privatschulen im Trend. Was sie besser machen als staatliche Schulen und warum sie trotzdem keine flächendeckende Alternative sind. Von Britta Mersch und Armin Himmelrath. Noch immer bestimmen die Herkunft und das Elternhaus, wie erfolgreich Kinderschulen durchlaufen. Gebäude sind marode. Die Schätzungen für den Sanierungsbedarf an Schulen belaufen sich auf bundesweit 45 Milliarden Euro. Kitas und andere Bildungseinrichtungen sind da noch gar nicht mitgerechnet. Außerdem fehlen Zehntausende Lehrkräfte. Und vielfach auch der Mut, echte Reformen anzustoßen. Und die Digitalisierung. Im Alltag längst spürbar, kommt sie in den Schulen nur schleppend voran.
Kein Wunder, dass angesichts solcher Probleme die Zahl der Privat- und Ersatzschulen in Deutschland seit Jahren kontinuierlich steigt. Es wäre jedenfalls verständlich, wenn immer mehr Eltern zu der Überzeugung gelangten, wenn's die staatlichen Schulen nicht hinbekommen, dann läuft es an denen mit privaten Trägern vielleicht deutlich besser.
Zahlen, bitte.
Im Schuljahr 2021/22 gab es in Deutschland gut 3.700 allgemeinbildende Privatschulen. Seit Anfang der 1990er Jahre ist deren Zahl um über 80% gestiegen. Damit befinden sich rund 12% aller allgemeinbildenden Schulen in privater Trägerschaft.
Der ganze Start für die Kinder in der Schule ist eigentlich relativ entspannt. Das Lesen lernen, das Schreiben lernen, das Rechnen lernen und so weiter. Das wird irgendwie auf so eine Art vermittelt, dass die Kinder sich mit dem Stoff, der unterrichtet wird, sehr gut verbinden können.
Eike Herwig und Tina Barnhöfer leben in Köln und sie haben 3 Töchter, 16, 13 und 8 Jahre alt. Die Kinder besuchen alle die Waldorfschule im Kölner Stadtteil Chorweiler. Die Familie hat sich bewusst für eine Anmeldung an der Privatschule entschieden.
Die ist auch schon länger in Köln ansässig, diese Schule. Die gibt es mittlerweile, würde ich denken, schon fast 30 Jahre. Also schon echt einen langen Weg, den die Schule schon so gegangen ist und in dem sie sich auch dann so pädagogisch und so weiter vom Schulkonzept gut gefunden hat. Das war so unsere Feststellung und aus dem Grund haben wir dann entschieden, die Kinder sollen gerne auf diese Schule gehen.
Vor allem das Lernklima habe die Familie überzeugt. Mit der Einteilung in Jahr 7., also in 7 Jahresabschnitte, könne sich die Waldorfpädagogik gut auf die Kinder einstellen. So könnten Lehrkräfte besser auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Die Eltern erleben auch, dass die individuellen Stärken und Schwächen eines Kindes berücksichtigt werden.
Die gucken so ein bisschen, wie ist das Kind, wie geht es mit Sachen um, wie spielt es. Die haben sehr schöne Ansätze in der Pädagogik, so ganz viel haptisch, ganz viel sensorisch. Also zum Beispiel auch in Bezug auf das Lernen ist natürlich auch ein kognitives Lernen, aber es ist auch ganz viel Sensorik.
Auch an anderen Schulen sitzen Kinder nicht nur vor Papier und Zettel am Tisch, sondern lernen mit Gegenständen oder in Projekten, berichtet die Ergotherapeutin. Die Waldorfpädagogik biete aber mehr, zum Beispiel, wenn die Kinder das ABC lernen.
Da sollen auch die Gefühle oder die Emotionen angesprochen werden. Das heißt, man macht ganz viel rhythmisch, man macht ganz viele Buchstaben, zum Beispiel auch haptisch, auch mit Knete, mit anderen Materialien. Und die Kinder sollen sich wirklich damit verbinden. Und das Allertollste, was ich finde, ist, die haben sehr viel Zeit oder viel mehr Zeit als in einer anderen Schule.
Und auch auf Noten verzichtet die Waldorfpädagogik sehr lange. Ganz anders als die staatlichen Schulen. Befürworter sehen darin die Chance für Kinder, anders und weitgehend ohne Leistungsdruck zu lernen. Ein attraktives pädagogisches Angebot für Eltern wie Eike Herwig und Tina Bahnhöfer. Und nicht nur für sie.
Zahlen bitte.
Im Schuljahr 2021/22 besuchten bundesweit gut 787.000 Schülerinnen und Schüler in Deutschland eine Privatschule. Das entsprach einem Anteil von 9,3% an der Gesamtschülerzahl. Seit 2015 ist die Anzahl der Privatschülerinnen und Schüler jedes Jahr zwischen 0,5 und 1% gestiegen. Sogar dann, wenn in einzelnen Jahren die bundesweite Gesamtschülerzahl gesunken ist.
Auch Jihan Sazak ist vom Privatschulwesen überzeugt. Sazak ist Lehrer für die Fächer Geschichte, Geografie und Sozialwissenschaften an der Privatschule Villa Weversbusch im südlichen Ruhrgebiet.
Es gibt einige Gründe, wieso ich mich für eine Privatschule entschieden habe. Zum einen die bessere Ausstattung, moderne Klassenzimmer, kleine Klassen, sodass ich in der Lage bin, jeden Schüler individuell zu unterstützen. Ich finde aber vor allem, dass das Schüler-Lehrer-Verhältnis bei uns an der Schule nochmal ganz anders ist. Da wir gleichzeitig auch ein Internat sind, habe ich gleich zu Beginn meiner Zeit an der Villa zusätzlich im Nachmittagsbereich einen Fußballclub angeboten. Anschließend habe ich gemeinsam mit den internen Schülern zu Abend gegessen und ich konnte einfach mehr Zeit in der Schule verbringen. Die Schüler lernten mich auf eine ganz andere Weise kennen, was sich schließlich auch positiv auf meinen Unterricht ausgewirkt hat.
Eine absolut richtige Entscheidung sei das gewesen, sagt Jihan Sazak im Rückblick. Dies habe er insbesondere vor 3 Jahren gemerkt, in der Anfangsphase der Corona-Pandemie. Damals habe sich gezeigt, die private Schule sei deutlich moderner ausgestattet gewesen als viele staatliche Schulen. Und das habe sich sofort bemerkbar gemacht.
Im Grunde genommen hatte sich durch die Pandemie bzw. durch die Schulschließung und durch das Homeschooling wenig für uns verändert. Als Schule, die mit iPads unterrichtet und auch vor der Pandemie auf den digitalen Unterricht mit iPads Wert gelegt hat, konnten wir relativ nahtlos auf den Online-Unterricht umsteigen. Den Stundenplan inklusive Pausen haben wir 1:1 beibehalten, sodass der Schulalltag für unsere Schüler und uns Lehrer wie gewohnt ablief. Unsere Videocalls fanden über FaceTime statt, und zwar pünktlich immer um 8.25 Uhr. Über unsere Online-Lernplattform haben unsere Schüler ihre Aufgaben erhalten und konnten wie immer ihre Ergebnisse darüber auch einreichen.
Eine Kontinuität, die durch die gute technische Ausstattung der Privatschule möglich wurde und die auch eine Weiterführung des sonstigen Schullebens ermöglichte.
Wir Lehrer haben uns beispielsweise immer in der ersten Pause, also kurz vor 10 Uhr, online getroffen und holten uns somit unser Lehrerzimmer ein Stück weit nach Hause. Anfänglich haben wir eher darüber gesprochen, was im Online-Unterricht gut, was aber auch weniger gut lief und uns versucht, gegenseitig so zu unterstützen. Danach führten wir viel mehr Smalltalks und haben dann tatsächlich die Pausen auch online miteinander verbracht. Und da war keine Kollegin oder kein Kollege, der dann lieber doch offline war. Und ich glaube, dass genau das uns auch als Team halt auch ausmacht. Klar ist es wichtig, und ein Riesenvorteil, dass wir schon immer digital unterrichtet haben. Doch wenn man nicht das richtige Team und nicht den Zusammenhalt hat, dann hilft dir die ganze Technik, vor allem in solch einer schwierigen Zeit, auch nicht viel weiter.
Aber stimmt die These von den technisch schlechter ausgestatteten staatlichen Schulen tatsächlich? Schließlich wurde von der Bundesregierung bereits 2018 der milliardenschwere Digitalpakt Schule angekündigt. Zahlen bitte.
Insgesamt stehen im Rahmen des Digitalpakts 7,15 Milliarden Euro für das digitale Lernen an Schulen bereit. Den Großteil davon, 6,5 Milliarden, stellt die Bundesregierung zur Verfügung. Erste Anträge konnten 2019 eingereicht werden. Doch bisher sind weniger als 2 Milliarden Euro von der Gesamtsumme tatsächlich abgeflossen, weil das Antragsverfahren kompliziert ist und weil das Geld zwar hauptsächlich vom Bund kommt, für die Verteilung aber die Länder zuständig sind. Und für den konkreten Abruf der Mittel dann die Schulträger, also meistens die Kommunen. Und zwar, nachdem die Schulen zuvor ein Digitalkonzept entwickelt haben. Mehr Föderalismus geht kaum. Klar ist, wenn es an den staatlichen Schulen hakt und ruckelt, dann schauen sich Eltern zunehmend nach anderen Optionen um. Doch nicht alle haben bei der Schulwahl die gleichen Chancen, sagt Marcel Helbig.
Wenn es um die Bewerbung geht, waren die Akademikereltern, haben sich viermal so oft an einer Privatschule beworben als Eltern, die höchstens einen Realschulabschluss gehabt haben. Also quasi es ist eine Anziehung der Privatschulen, die sich vor allem auf die Akademiker-Klientel auswirkt.
Marcel Helbig ist Bildungsforscher und Professor am Wissenschaftszentrum Berlin und am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg. In mehreren Studien, unter anderem für das Stadtgebiet in Erfurt, ist er der Frage nachgegangen, welche Kriterien den Ausschlag geben, wenn Eltern eine Schule für ihr Kind auswählen und welche Informationen für diese Entscheidung zur Verfügung stehen.
Viele der niedriger gebildeten Eltern haben gesagt, die wussten gar nicht, dass sie sich an einer Privatschule überhaupt bewerben können. Also ein Viertel von denen wusste gar nicht, dass es diese Alternative gibt.
Im Auswahlverfahren setzen sich in aller Regel Eltern mit einem akademischen Abschluss durch.
Was da für Mechanismen wirken, ob einfach ein besseres Motivationsschreiben der Eltern oder ein besseres Bewerbungsgespräch oder dergleichen, das ist eine Blackbox, können wir nicht wirklich reinschauen.
In der Tat sehen sich viele Privatschulen genau an, welche Ressourcen Familien und ihre Kinder mitbringen. Und noch etwas findet Marcel Helbig problematisch. Die Studie aus Erfurt habe gezeigt,
bei der Anmeldung an die Privatschule müssen die Eltern entweder ihren Beruf oder sogar den Arbeitgeber angeben. Und aus dem Beruf kann ich schon ablesen, dass ein Arzt natürlich deutlich mehr als der Tiefbauarbeiter irgendwie verdienen wird. Und im Endeffekt habe ich da auch Ableitungen, die ich dann machen kann. Also es wird wahrscheinlich kein weit verbreitetes Phänomen sein, aber es weist darauf hin, dass auch gerade in diesen Anmeldeprozessen da schon Hürden eingezogen werden.
Eine Situation, die so nicht tragbar ist, findet Marcel Helbig.
Weil gerade in diesem Bereich der Grundschulen ist ja quasi vor gut 100 Jahren, als die Grundschulen ja erstmal überhaupt in Deutschland so gegründet wurden, wie sie heute bestehen, war das immer so dieses Bild, das soll die Schule sein, wo alle Kinder gemeinsam zur Schule gehen. Und da passt es halt nicht so richtig rein, dass da auch private Anbieter sind und schon gar nicht private Anbieter. Und da sind wir bei dem sogenannten Sonderungsverbot Artikel 7 Absatz 4 im Grundgesetz, die dann mit horrenden Schulgeldern auch dafür sorgen, dass es da ziemlich große Ungleichheiten, soziale Ungleichheiten dann in diesen Schulen halt gibt.
Denn im Grundgesetz steht: Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
Außerdem heißt es weiter:
Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.
Es gibt aber mittlerweile Städte, wo man auch so sieht, wie so das private System Parallelsysteme erzeugt, die keinem dienlich sein können. Also das, finde ich, das schlimmste Beispiel ist Mecklenburg-Vorpommern. In Schwerin ist heute 40% aller Grundschulen sind privat. In Rostock sind es 30%, in Greifswald sind es knapp 30%. Das heißt, also wir haben da eigentlich in dem Bereich, wo es sehr, sehr wenig Private geben sollte, sind die fast bei einem Drittel oder mehr.
Ursache für diese Entwicklung sei eine Schulreform aus dem Jahr 2006, die vorsah, dass Kinder nach 4 Jahren Grundschule für 2 Jahre auf sogenannte regionale Schulen wechseln. Erst in der 7. Klasse sollte dann der Wechsel auf eine weiterführende Schule folgen, zum Beispiel auf ein Gymnasium. So sollte das gemeinsame Lernen länger stattfinden als bisher. Doch das Konzept ging nicht auf. Es kam zu einer Welle von Privatschulgründungen, die Grundschule und Gymnasium oder Gesamtschule miteinander vereinen, erklärt Marcel Helbig.
Und es ist im Endeffekt die Abstimmung der Eltern mit den Füßen gewesen, die diese Schulen mit Sicherheit auch mitgegründet haben, um diesen 2 Wechseln der Schule zu entfliehen. Und das ist vor allem die Gymnasialklientel, die das damit befördert hat. Heute hat man total zerklüftete Bildungsstruktur in diesen Städten und das will auch keiner, oder es kann keiner mehr rückgängig machen, diese ganze Geschichte, außer sich dann mit sehr vielen Wählern, die viel zu erzählen haben, anzulegen.
Befürworter eines starken Privatschulsystems argumentieren häufig mit den besonders guten Schulleistungen, die Kinder und Jugendliche auf den nichtstaatlichen Einrichtungen bringen. Marcel Helbig hält jedoch dagegen, für eine solche Aussage gäbe es keine belastbaren Daten. Zwar sehe es oft auf den ersten Blick so aus, als könnten Privatschulen bei der Vermittlung von Kompetenzen in Deutsch oder Mathematik punkten.
Wenn man dann aber darauf kontrolliert, also quasi statistische Zwillinge macht zwischen den sozialen Hintergründen der Eltern, da kommt man relativ schnell zu einem Ergebnis davon, wo die Privaten profitieren, ist genau das, was man ja auch aus anderen Perspektiven bemängeln kann, dass dort vor allem sozial privilegierte Kinder sind. Und dann im Schnitt natürlich höhere Kompetenzen erzielt werden. Das hat aber null mit den Privatschulen zu tun, sondern mit den Eltern, die ihre Kinder dahin bringen und die schon viel höhere Ausgangskompetenzen haben.
Und oftmals eben auch viel größere finanzielle Ressourcen.
Zahlen bitte.
Die größten Privatschüleranteile gibt es in Sachsen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Im Schnitt machten Eltern im Jahr 2016 nach Daten des Statistischen Bundesamts 2.000 Euro pro Jahr an Ausgaben für den Platz ihres Kindes an einer kostenpflichtigen Privatschule in ihrer Steuererklärung geltend. Doch die Spannbreite ist enorm. Durchschnittlich am höchsten waren die Ausgaben für Privatschulen im Rheinkreis Neuss, im Speckgürtel von Düsseldorf, mit fast 7.700 Euro jährlich. Am niedrigsten waren sie im Landkreis Unterallgäu in Bayern mit 433 Euro im Jahr. Und es gibt auch Privatschulen, bei denen die Eltern gar nichts bezahlen müssen.
Für Eike Herwig und Tina Barnhöfer, die dreifachen Eltern aus Köln, sind ohnehin andere Aspekte bei der Schulwahl ausschlaggebend. Für sie waren auch die Mitgestaltungsmöglichkeiten der Eltern ein Argument. Die Chance zum Engagement in der privaten Schulgemeinschaft. Bei wichtigen Entscheidungen, die die Schule betreffen, seien sie federführend mit eingebunden.
Die Schule ist ja auch eine selbstverwaltete Schule. Das ist wirklich auch eine unglaublich große Aufgabe. Der Vorstand, der Beirat, die Geschäftsführung, das sind alles Eltern und Lehrer, die da viel arbeiten, also die wirklich viel Arbeit da auch reinstecken. Es gibt noch einen externen Förderverein der Schule, der auch durch Eltern und Lehrer quasi geleitet wird.
Auch um die Finanzen kümmern sich die Eltern selbst. Die Schule werde zu 87% aus staatlichen Mitteln finanziert. Den Rest steuern die Eltern bei. Über den Umweg des Fördervereins.
Sprich, diese 13%, die fehlen, die müssen ja irgendwo herkommen. Und entweder spenden alle Eltern oder irgendwelche Organisationen oder die Eltern geben eben freiwillig an den Förderverein Geld, was sie für möglich halten. Und der Förderverein gibt der Schule wiederum die Möglichkeit, bestimmte Fächer zu unterrichten oder das Gebäude in Ordnung zu halten. Das gehört der Schule ja nun mal auch. Und das ist alles sehr, sehr finanziell aufwendig.
Denn direktes Schulgeld zu erheben, ist in Nordrhein-Westfalen nicht erlaubt. Bei allem Lob an der Schule gibt es aber auch Punkte, die Lehrkräfte und Eltern nachdenklich machen. Familien aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Schule im Stadtteil Chorweiler, einem sozialen Brennpunkt in Köln, melden ihre Kinder nur selten hier an.
Das ist manchmal schon ein sehr merkwürdiges Gefühl. Und auch wenig Kinder mit Migrationshintergrund zum Beispiel auf dieser Schule sind. Auch das ist oft großes Thema innerhalb der Schulgemeinschaft. Das liegt aber nicht daran, dass diese Schule finanziell durch die Eltern nicht leistbar wäre oder so, sondern die Schule hat ein sozial gerechtes Finanzmodell aufgestellt, dass alle Eltern nach ihren eigenen Möglichkeiten für den Förderverein Geld geben können.
Und so schließt sich häufig ein Kreis. Es sind bildungsbewusste Familien, die bewusste Bildungsentscheidungen treffen und wegen ihrer finanziellen Lage oft auch mehr Optionen in Betracht ziehen können. Hier spiegelt sich ein in den PISA-Studien immer wieder bestätigter Befund in Deutschland, dass das Elternhaus enormen Einfluss darauf hat, wie die Bildungskarriere von Kindern verläuft und welche Optionen eröffnet werden. Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, blickt deshalb mit spürbarer Skepsis auf den Privatschulsektor.
Weil es unserer Ansicht nach eben wirklich diesen öffentlichen staatlichen Bildungsauftrag gibt, der eben auch letztlich für ja Neutralität, für allgemein gültige Bildungsziele steht. Und das ist aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig.
Maike Finnern plädiert dafür, die Finanzierung des staatlichen Schulsystems zu verbessern, statt Privatschulen weiter auszubauen.
Die Lösung muss sein, dass wir das öffentliche Schulsystem so ausfinanzieren, dass es wirklich zu mehr Chancengleichheit beitragen kann, dass die Beschäftigten gute Arbeitsbedingungen vorfinden, die Kinder und Jugendlichen gute Lernbedingungen. Und so rum, finde ich, muss ein Schuh draus werden. Also wir haben den staatlichen Bildungsauftrag und den muss der Staat mit all seinen beteiligten Ebenen, also Ländern, Kommunen und Bund, letztlich auch dringend erfüllen und nicht abschieben auf andere Privatschulsysteme oder Ersatzschulsysteme.
Es dürfe nicht dazu kommen, dass die staatlichen Schulen für ein Standardbildungsangebot zuständig seien und die privaten für besondere didaktische Leistungen, sagt die Gewerkschafterin.
Wir sehen in anderen Ländern die Entwicklung von privaten und öffentlichen Schulsystemen nebeneinander, wo die privaten immer mehr an Bedeutung gewinnen, die öffentlichen immer weniger quasi wirklich ihrem Bildungsauftrag nachkommen. Und das ist aus unserer Sicht eine total falsche Richtung, sondern es muss darum gehen, dass man öffentliche Schulen durchaus auch mal mit Modellversuchen startet. Warum denn nicht?
Als Beispiel nennt Maike Finnern die Laborschule in Bielefeld, die als öffentliche Schule neue Lernformate ausprobiert und so einen Vorbildcharakter für andere Schulen haben kann. Und die dabei durchaus auch Anregungen aus privaten Schulen aufgreift. Genau diese Rolle als Impulsgeber sei aber letztlich die Berechtigung für die Privatschulen, sagt Jihan Sazak, der Lehrer an der Privatschule Villa Weversbusch.
Als Privatschule sind wir im Vergleich zu staatlichen Schulen unabhängiger und haben mehr Freiheit bei der Entscheidung, welche technologischen Tools und Programme wir im Unterricht nutzen möchten. Wir sind flexibler und können uns an neue Trends und Entwicklungen anpassen und dadurch unsere Schüler besser auf die digitale Welt vorbereiten. Unsere Schule investiert zum Beispiel kontinuierlich in neue Lehr- und Lernmethoden und fördert eine kollaborative Lernumgebung. Kurz gesagt, haben wir als Privatschule im Vergleich zu staatlichen Schulen weniger Einschränkungen bei der Umsetzung innovativer Lernmethoden.
Und das sei auf jeden Fall im Sinne der Schülerinnen und Schüler und im Sinne des gesamten Bildungssystems, das den dauernden Anspruch haben müsse, sich immer wieder zu erneuern und zu verbessern. Da könnten, sagt Jihan Sazak, die privaten Spielräume ausloten, die die staatliche Konkurrenz nicht unbedingt habe. Und sie könnten das dabei gewonnene Wissen an die Kolleginnen und Kollegen im Staatsdienst weiterreichen.
Was oft schwieriger ist, ist die Lehrerinnen und Lehrer auf den digitalen Unterricht vorzubereiten. Wir sind beispielsweise oft an Schulen und geben iPad-Workshops und stellen fest, dass es immer noch ein Defizit an digitaler Bildungskompetenz bei Lehrern gibt, was die Integration von iPads in den Unterricht erschwert. Und auch der Datenschutz ist ein wichtiger Faktor. Hierdurch entstehen zusätzliche Anforderungen und Vorschriften für staatliche Schulen, die den ganzen Prozess verlangsamen.
Bleibt die Frage, wie es weitergeht mit dem Nebeneinander von staatlichen und privaten Schulen. Bleiben die Privatschulen eine Nische im Bildungssystem mit einem langsamen, aber weiter stetigen Wachstum? Oder übernehmen sie irgendwann, und wenn ja, wann, die Rolle des Antreibers für die zweifellos notwendigen Reformen im Schulwesen? Katja Hinze von der Stiftung Bildung sagt, entscheidend sei der gesellschaftliche Anspruch, der mit den Schulen und deren Bildungsangeboten verbunden werde. Es müsse um Vielfalt und Partizipation gehen.
Wir meinen, dass möglichst viele Menschen am Bildungssystem beteiligt werden und sich beteiligen können, dass Beteiligung gelernt werden kann und dass insbesondere Kinder und Jugendliche selbst beteiligt werden. Vielfalt. Was meinen wir mit Vielfalt? Wir wollen eine Bildung, die Vielfalt fördert, die Vielfalt als normal sieht, aber wir wollen auch ein vielfältiges Bildungssystem. Dazu zählen für uns auch Privatschulen.
Deshalb plädiert sie für Gelassenheit auf beiden Seiten.
Ob sie Vorreiterinnen sind oder ob staatliche Schulen das sind, das ist uns im gewissen Sinne gleich. Letztendlich sind Privatschulen ein Teil der Vielfalt. Es sind gar nicht so viele, wie man glaubt. Und sie können die Möglichkeiten für vielfältigste Bildungswege für Kinder und Jugendliche bereichern.
Bildungsforscher Marcel Helbig ist dagegen skeptisch, was die Zukunft der Privatschulen betrifft.
Wir reden eigentlich im deutschen Schulsystem von nichts anderem im letzten Jahr als Lehrermangel, Lehrermangel, Lehrermangel. Führte dazu, dass die Ostbundesländer alle eine Verbeamtung eingeführt haben in den öffentlichen Schulen. Aber man sieht das noch nicht in den Zahlen. Aber das ist auf jeden Fall keine gute Voraussetzung mehr für die Privaten, weil sie sind jetzt, was das Geld und die ganzen sonstigen Dinge, die mit einer Verbeamtung einhergehen können, ihnen nicht mehr mithalten.
Hinzu komme noch ein weiteres Problem, das sich auf die Lehrkräfteversorgung der Privatschulen auswirken werde, prophezeit Helbig. Die Finanzierung.
Und es ist auch nicht so, gerade auch im Osten, dass man sagen würde, hey, die nehmen jetzt alle 1.000 Euro Schulgeld oder sowas. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also es ist eher so in einem Bereich, je nach Bundesland, je nach Schule, so in einem Bereich von 100 bis 250 Euro ist so das Maximale, was im Osten da gezahlt wird. Und davon kann ich keine horrenden Lehrergehälter bezahlen. Von daher gehe ich davon aus, auf kurz oder lang wird es eher nochmal einen richtigen Kahlschlag bei den Privaten geben, wenn nicht irgendwie eine andere Finanzierung oder eine bessere Finanzierung reinkommt.
Gewerkschafterin Maike Finnern wünscht sich, dass Bildung endlich ganz oben auf die Agenda der politisch Verantwortlichen kommt. Sonst könne es aus ihrer Sicht zu einem weiteren Aufschwung des privaten Schulsystems kommen.
Wenn es jetzt nicht gelingt, nur in Sonntagsreden zu sagen, Bildung hat Priorität, sondern auch wirklich das zu hinterlegen durch politisches Handeln, dann wird es schwierig und dann werden wir zunehmende Anzahl an privaten und Ersatzschulen erleben, das ist völlig klar.
Die Politik müsse nun endlich handeln. Und zwar alle Verantwortlichen gemeinsam.
Wir brauchen eine Zusammenarbeit als Verantwortungsgemeinschaft von Bund, von Ländern, von Kommunen, das Bildungssystem anders aufzustellen, anders zu finanzieren und letztlich anzuerkennen, dass Bildung für uns als Gesellschaft Priorität haben muss. Sie sichert den Kindern und Jugendlichen Zukunftsperspektiven und sie sichert aber auch eine Teilhabe unserer demokratischen Gesellschaft. Und das ist ein total wichtiger Aspekt von Bildung, den man nicht genug betonen kann.
Und das gelte ausnahmslos für alle Schulen in Deutschland.
Das war das Feature von Britta Mersch und Armin Himmelrath über Privatschulen, was sie besser machen als die staatlichen und warum sie trotzdem keine flächendeckende Alternative sind. Es sprachen Katharina Pütter und Ole Lagerbusch, die Technik hatte Alexander Brennecke, Regie Roman Ruthardt, Redaktion Carsten Burtke.